Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim heutigen Care in Action Podcast. Mein Gast ist Frau Universitätsprofessorin Dr. Verena Winiwarter. Herzlich willkommen bei Care, Frau Professor.
Dankeschön für die Einladung.
Und wie immer stelle ich unseren Gast ganz kurz vor. Die Frau Professor Winiwarter ist eine österreichische Umwelthistorikerin und pensionierte Universitätsprofessorin der Universität für Bodenkultur Wien. Sie ist wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und im Jahr 2013 wurde sie als Wissenschaftlerin des Jahres ausgezeichnet. In ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit hat sie natürlich zahlreiche Publikationen gemacht. Eine davon möchte ich auch hervorheben, die aktuellste, Der Weg zur klimagerechten Gesellschaft. Das ist im Grunde auch das, worüber wir heute ein bisschen plaudern werden. 7 Schritte in eine nachhaltige Zukunft erschienen im Vorjahr im Picus Verlag. Und ihre Laufbahn wurde natürlich auch begleitet von zahlreichen Preisen und Auszeichnungen. Aber lassen Sie uns gleich in unser Thema einsteigen. Als Umwelthistorikerin, was beschäftigt einen da in allererster Linie?
Die Umweltgeschichte ist ein sehr vielfältiges Wissenschaftsfeld. Über die Geschichte von Flussregulierungen und Stauseen kann man genauso arbeiten wie über die der Müllverbrennung oder die langfristigen Auswirkungen von forstwirtschaftlichen Eingriffen in Wälder. Die Umweltzerstörung durch koloniale Herrschaft ist leider ein besonders umfangreiches Thema. Da geht es von Gummi bis Zinn. Und die Klimageschichte gehört genauso dazu wie die Geschichte der Landwirtschaft und die Folgen der Landwirtschaft für die Böden. Aber was alle Umwelthistorikerinnen tun, ist, sie arbeiten an dieser Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Natur und untersuchen die Wechselwirkungen. Also die Wechselwirkungen zwischen dem, was Menschen für Eingriffe setzen und wie die Natur da reagiert und wie sie dann darauf wieder reagieren. Und am wichtigsten ist für mich, ich sage es auch, wenn ich nur ganz kurz Zeit habe, immer so, die Umweltgeschichte untersucht die Nebenwirkungen menschlicher Eingriffe in Ökosysteme.
Also das war immer brandaktuell, aber jetzt ist es noch aktueller, würde ich fast sagen, weil es jetzt einfach eine riesen Breitenwirkung hat, oder?
No, ich denke, es ist mit der Umweltbewegung in den 70er Jahren entstanden, so wie die Frauengeschichte mit der Frauenbewegung entstanden ist. Da wird immer eine gewisse gesellschaftliche Sehnsucht groß, zu wissen, wie es denn alles angefangen hat. Und so hat sich in den 70er Jahren in den Vereinigten Staaten auch die Umweltgeschichte als eigenständiger Forschungszugang entwickelt.
Sie haben an der Universität für Bodenkultur viele Jahre unterrichtet. Wann haben Sie sich denn für dieses Thema der Umweltgeschichte begonnen zu interessieren? War das schon früh in Ihrem Studium oder in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn? Wie war das?
Das ist schon eine Weile her, in den 80er Jahren. 1980er Jahren, da habe ich eine Diplomarbeit in mittelalterlicher Geschichte verfasst über die Nutzbarkeit oder die Nutzung antiker landwirtschaftlicher Schriften im frühen Mittelalter. Und da war schon die Frage, wenn sich das gesellschaftliche Zentrum vom Mittelmeerraum nach Norden verlagert, kann man diese für den Mittelmeerraum geschriebenen landwirtschaftlichen Handbücher denn überhaupt verwenden? Da ist anderer Boden, anderes Klima und so bin ich da hineingeraten.
Ein hochspannendes Thema und Sie haben ja natürlich recht, die Umweltbewegung war schon viele Jahrzehnte, bevor wir uns mit der Thematik in dieser Dringlichkeit wie heute beschäftigt haben. Aber würden Sie sagen, dass der Unterschied schon darin liegt, dass es jetzt irgendwie immer so diese globale Bedrohung im Vordergrund steht und dass die Auswirkungen der Eingriffe, die ja teilweise auch historisch bedingt schon sind, jetzt besonders schlagend sind oder forschen wir jetzt gerade besonders viel drüber?
Also global ist es sicher so. Ja? Ich glaube, man kann sagen, dass wir seit den 40er Jahren, 1940er Jahren, muss ich dazu sagen, als wir durch die Erforschung und praktische Anwendung der Kernspaltung zunächst diese entsetzlichen Bombardements auf Hiroshima und Nagasaki hatten, aber dann auch zu dieser, und ich muss das unter Anführungszeichen sagen, friedlichen Nutzung der Kernkraft, weil das ist ganz oft, was man auf Englisch Dual Use nennt, das kann man immer auch nochmal für Bomben verwenden, mit dieser Nutzung der Kernenergie sind wir sicher in ein neues Zeitalter von, wenn Sie so wollen, Eingriffstiefe und Größe und Langfristigkeit der Nebenwirkungen eingetreten. Aber es gab vorher, also vor dem heutigen Zeitpunkt, noch nie so viele Menschen auf der Erde. Und es gibt seit den 1850er Jahren eben diesen großen Umstieg in fossile Energie. Und die fossile Energie ist, glaube ich, der größte Einzelfaktor, der dazu etwas geführt hat, was heute die Bedrohungen global macht. Wir reden zu viel über das Klima und zu wenig über die Böden, zu wenig über die Meeresversauerung, die auch eine Folge von CO2 ist, aber nicht mit dem Klima als solchem zu tun hat. Also dieses globale Ausmaß an Umweltzerstörung, das ist schon neu.
Das ist relativ neu, ja.
Gleichzeitig muss man schon sagen, seit den 70er Jahren gibt es doch Erfolge der Umweltbewegungen. Denken Sie an das Phosphat in Waschmitteln. Also die schäumenden Flüsse sind eine Sache der Vergangenheit.
Der FCKW-Verbot.
Ja, Montreal-Protokoll. Denken Sie auch an, wie sehr früher Papierfabriken die Flüsse komplett kaputt gemacht haben. Ja, die Mur war ein totes Gewässer. Ja, wenn Sie heute spazieren gehen an der Mur, da ist viel passiert. Ja. Und auch die Minamata-Konvention, also der globale Ausstieg aus Quecksilber, das sind viele Erfolge. Ja, und das größte Versagen, glaube ich, das kann man auch, glaube ich, erklären, warum die Gesetzgeber hier so versagen, ist die Klimakrise. Also das Eindämmen der Treibhausgase ist ein anderes Problem, weil es eben direkt oder indirekt auf fossiler Energie beruht. Und das ist die Grundlage unserer Gesellschaft.
Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz zurückgehen. Sie haben ja auch gesagt, dass die Kernspaltung, also ein wesentlicher Teil in der Menschheitsgeschichte war, der auch sehr zerstörerisch natürlich sein kann. Wir haben das nicht nur im Zweiten Weltkrieg sehen müssen, sondern viele unserer Hörer und Hörerinnen, ich war damals Jugendliche, ich kann mich noch gut erinnern an Tschernobyl. Fukushima ist noch nicht so lange her, da hat Care Japan auch humanitäre Hilfe in einem Industrieland wie Japan leisten müssen. Die Nachwirkungen dieser Unfälle von Kernkraftwerken, dieser Katastrophen, sind in beiden Fällen bis heute zu spüren und massiv und sehr nachhaltig. Das wäre ja etwas, was Generationen noch nachbeschäftigt. Und was ich jetzt ganz spannend finde in der aktuellen Diskussion ist, dass man jetzt im Wunsch, sich von den fossilen Energien so schnell wie möglich zu verabschieden, ja auch auf Betreiben von Frankreich und anderen, die Kernenergie auf einmal als zwar kein CO2-emittierend oder kaum CO2-emittierend darstellt, aber die Auswirkungen und auch die Lagerung und auch die Nutzung, das ist ja nicht nur bei der Kernenergie so, das ist ja bei vielen Forschungsdingen so, dass man sie zivil und eben im Krieg dann nützt, dass das jetzt auf einmal das Gebot der Stunde sein soll. Was sagen Sie da dazu, wenn Sie das hören?
Aus der frühen Anti-Atom-Bewegung gibt es eine schöne Geschichte dazu. Es wurde einer der Wissenschaftler, die sich mit ziviler Nutzung beschäftigt haben, gefragt, solange es kein Endlager gibt, ist das doch so, als ob man in ein Flugzeug einsteigt und man hat ein Ziel, aber der Flughafen ist noch gar nicht gebaut. Würden Sie dann einsteigen in dieses Flugzeug? Wenn Sie wissen, der Flughafen, auf dem Sie landen wollen, ist noch nicht gebaut. Und dieser Wissenschaftler war von einem derartigen technologischen Optimismus selbst durchdrungen, dass er gesagt hat, aber sicher, das schaffen wir. Und ich glaube, dass diese Unterschätzung der Dramatik der Probleme, dieser technologische Optimismus ja nicht ganz unbegründet ist. Es ist uns in der Menschheitsgeschichte immer wieder gelungen, einfallsreich die Schäden wieder gut zu machen, die wir gemacht haben. Bei der Kernkraft ist das deswegen anders, weil man über 50.000 Jahre in die Zukunft hineindenken muss. Jetzt denken wir einmal 50.000 Jahre in die Vergangenheit zurück. Ja? Da sind wir bei den Höhlenmalereien.
Ja.
Und dann stellen Sie sich vor, eigentlich sind diese Höhlenmalereien eine Nachricht an uns Menschen. Ja? Geht da nicht rein, das ist gefährlich. Ungefähr so erfolgreich werden alle diese Endlager-Ausschilderungen sein, 50.000 Jahre in die Zukunft. Und diese Unterschätzung, die glaube ich, das hat damit zu tun, dass wir da in eine, was die Psychologie kognitive Dissonanz nennt, kommen. Mhm. Also eine Differenz zwischen dem, was wir wissen und dem, wie wir handeln wollen. Das gibt es auch beim sich in die Sonne legen.
Ja, gibt es bei vielen Dingen.
Ja. Und damit wir diese Dissonanz verkleinern, verleitet uns unser Unterbewusstsein dazu, zu unterschätzen, wie groß die Gefahr ist, damit wir nichts ändern müssen.
Aber Tatsache ist doch, dass der Energiebedarf eher steigen wird als sinken, selbst bei allen Bemühungen.
Aber Atomkraft ist wahnsinnig teuer. Mhm. Sie ist auch auf einer nicht erneuerbaren Ressource aufgebaut, weil auch Uranlager sind endlich.
Ja.
Mhm. Sie ist sehr gefährlich und sie ist nicht wahnsinnig nützlich, weil sie nämlich so konzentriert ist, dass man aus ihr eigentlich ja nicht viel was anderes machen kann, als halt Wärme und dann Strom. Und global gesehen sind das unter 10%, die die Atomenergie beiträgt. Das hat doch gar nicht das Potenzial, ja, dass wir damit die Energiewende schaffen. Die Energiewende ist nur zu schaffen auf der Basis von solarer Energie, Windenergie, Geothermie und in einem begrenzten Ausmaß Biomasse.
Also ein absolut auf die erneuerbaren Energien setzend, auf die ganzen Technologien, die wir ja bereits haben, die wir jetzt halt einer sinnhaften Nutzung zuführen müssen. Die Frage ist halt, ob das Tempo so gehen kann, wie man sich vornimmt. Aber man muss halt ambitionierte Ziele haben, dass überhaupt etwas passiert. Ich bin ja absolut keine Freundin der Atomenergie, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist halt heute, hat sich da auch was geändert. Im gesamten Diskurs.
Sie wird denen nützen, die sie bauen und betreiben. Die werden davon reich werden. Aber sie wird der Menschheit nicht nützen.
Und vor allem, wenn man mal die Auswirkungen gesehen hat, wenn ein relativ kleiner Schaden noch ist und wie kaputt und wie die Krebsrate steigt und wie die Menschen dann darunter leiden über viele Jahrzehnte, kann man das eigentlich kaum gut finden.
Aber ich denke, dass wir da an einem Punkt sind, wo die Umweltgeschichte auch wirklich was beitragen kann. Weil was wir über Jahre untersucht haben, ist dieses bewusst kleiner Reden von Auswirkungen. Da gibt es ein paar wirklich dramatische Beispiele, die Tabakindustrie, die das Jahrzehnte gemacht hat. Oder man muss da auch wirklich Konzerne nennen, Monsanto und DuPont, die Gefahr ihrer Produkte in eigenen Studien erforscht haben und die unter Verschluss gehalten haben. Ja. Da gibt es ein wunderbares Buch von Alan Spears über eine Stadt in Alabama, die einfach komplett verseucht ist. Und zwar dort, wo die armen schwarzen Arbeiter wohnen, dort sind die verseuchten Boden, dort rinnt auch der Abfluss hin. Und das ist das, was, glaube ich, ein großes Forschungsgebiet der Umweltgeschichte geworden ist, Environmental Justice, also Umweltgerechtigkeit. Ungleicher Zugang zu Umweltnutzen und ungleiche Belastung durch Umweltschäden. Mhm. Das trifft auch auf die Klimakrise zu, weil ja diejenigen am meisten darunter leiden,
die
am
wenigsten emittieren. Das ist ja die große Debatte auch auf den ganzen Klimakonferenzen, wie die Länder, die enorm viel emittieren. Das sind halt die Industrieländer und die sogenannten reichen Länder, auch viele Schwellenländer. Aber die Menschen in der Sahelzone, die emittieren praktisch fast nicht und haben also enorm drunter zu leiden. Es baut sich gerade eine Hungerkatastrophe in allen Teilen der Sahelzone auf, auch in Ostafrika. Nicht nur die Auswirkungen des Klimawandels, aber ganz massiv daran beteiligt. Und das sind chronische, wir sprechen da von chronischen humanitären Krisen, wo Millionen von Menschen humanitäre Hilfe brauchen. Humanitäre Hilfe heißt, sie haben zu wenig, um zu überleben. Das heißt, sie müssen Nahrungsmittel und alles, was man für den täglichen Bedarf braucht, erhalten. Andernfalls würden Männer, Frauen, Kinder, alte Menschen wirklich elendiglich zugrunde gehen. Und deshalb ist die humanitäre Hilfe leider aktueller denn je. Und auch das berühmte Care-Paket, das uns im Zweiten Weltkrieg so wahnsinnig geholfen hat, oder unseren Großeltern, also meinen Eltern und Großeltern, gibt es immer noch, auch wenn die Form eine komplett andere ist. Frau Professor Wienenwarte, Sie haben einer Ihrer Forschungsschwerpunkte, und Sie haben ihn ja auch schon ein bisschen angesprochen, und da werden wir uns jetzt stärker hinbewegen, ist die Auswirkungen von Kriegen auf die Umweltzerstörung. Das ist jetzt, wenn man nicht in dem Forschungsbereich tätig ist, etwas, worüber relativ schon gesprochen wird, aber auch nicht allzu viel. Und wenn man jetzt also unseren aktuellen Krieg, ich habe mir das angeschaut, nach UN-Angaben gibt es derzeit 363 Konflikte, größere und kleinere. Ich meine, die großen haben wir alle im Kopf. Das ist natürlich die Ukraine, nicht nur, weil es vor unserer Haustür ist, sondern auch die größte Fluchtbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg ist in der Ukraine ausgelöst worden. Es sind fast 23 Millionen Menschen über eine internationale Grenze geflohen. Das war in der Ukraine aber auch möglich, weil die Europäische Union erstmals eine Sonderrichtlinie für Flüchtlinge aus der Ukraine erlassen hat. Zum Vergleich dazu, für Syrien hat man das nicht gemacht. Da haben wir seit 2011 einen Bürgerkrieg und da sind etwa 5,5 Millionen Menschen international geflohen. Das muss man nämlich unterscheiden. Überschreitet man eine internationale Grenze auf der Flucht oder bleibt man in seiner Umgebung, was für enorm viele Menschen auch zutrifft, die gar nicht die Chance haben, international zu fliehen. Das heißt, die Anzahl der Konflikte ist leider im Steigen begriffen. Menschen, die deshalb ihre angestammte Heimat verlassen müssen, ich habe in meiner Laufbahn, die auch schon 30 Jahre ist, noch nie jemand getroffen, der gesagt hat, fein, das wollte ich ohnehin. Also das ist eine schwere, schwere Entscheidung, das ist ein Schicksal, das man sich nicht wünscht und auch niemanden, den man kennt. Und das Ganze wird jetzt noch verschärft von den Auswirkungen des Klimawandels. Das sind ja sich überlappende Problematiken in Kriegsgebieten. Wir haben auch in Syrien einen massiven Konflikt um Wasser, schon lange. Ja, also es ist nie nur der Krieg, den wir jeden Abend nach Hause serviert bekommen, sondern das sind auch noch viele andere Gründe, warum chronische Konflikte im Steigen begriffen sind. Jetzt macht man sich das ja selten vergegenwärtig, aber ich denke da schon wirklich lang drüber nach. Ich meine, jeder Krieg, jede Waffe ist hochgiftig. Viele. Ja, also es ist nichts, was man womit man eigentlich nicht zu tun haben will. Und da geht es jetzt wirklich um die Zivilbevölkerung und es wird ja, und wir sehen das ja auch in der Ukraine, wie viele Länder da jetzt am Rande einer Hungersnot sind, weil die Ukraine als einer der großen Getreideproduzenten streckenweise ausfällt. Vielleicht können Sie ein kleines bisschen elaborieren, was Waffen in einem Krieg für eine Umweltzerstörung, was da eigentlich für eine Dimension ist, auch wenn wir jetzt einmal nicht von nuklearen Konflikten sprechen, sondern wirklich das, was so im Alltag, Minen, Gewehre, Bomben, das ist ja alles nicht gut für die Umwelt. Jetzt mal abgesehen davon, dass es die Zivilbevölkerung massiv verletzt.
Ich denke, man muss einen Unterschied machen zwischen einem auf Basis fossiler Energie geführten Krieg und den Kriegen, die die Weltgeschichte ja schon seit es überhaupt, sagen wir mal, größere Gebilde gibt, durchzogen haben. Ja? Das waren ja, wenn Sie an die Ritter denken, das waren ja sehr kleine Gruppen von Kriegern, die dann aufeinander losgelassen wurden. Es war ein durchaus blutiges Gemetzel, aber die meiste Bevölkerung war nicht einbezogen. Mhm. Und die Geiselnahme an der Zivilbevölkerung, das ist eine Frage des 20. Jahrhunderts. Ja? Krieg ist jedenfalls Zerstörung. Egal, ob es jetzt nur Vergiftung ist, worauf Sie angesprochen haben, oder ob es mechanische Zerstörung ist, Zerstörung. Und leider rechnen wir den Wiederaufbau dann ins GDP hinein und dann verdient ja auch jemand dran. Ja, das sollte man niemals tun. Aber die Welt ist vielleicht durchaus groß genug für die Anzahl Menschen, die wir jetzt haben, wenn sie auf solartechnologischer Basis ein einigermaßen auskömmliches Leben führen wollen. Aber sie ist nicht groß genug dafür, dass man sie systematisch zerstört. Ja, und die ökologische Krise wird durch alle Kriege eskaliert. Ich glaube, dass man denken muss, Verminung von Land. Mhm. Also Landminen sind ja, glaube ich, auch ein Thema, das CARE beschäftigt. Ein
massives. Also man sieht das allerorts, ich sage nur Vietnam, Kambodscha, überall. Man sieht bis heute Kinder, denen der Unterschenkel fehlt. Ich habe das so oft gesehen. Da gibt es ganze Kinderorchester, wo die Kinder irgendwie auf einer Fiedel herumtun und ein bisschen singen, dass sie überhaupt, weil da gibt es ja keinerlei Sozialsystem, dass sie überhaupt ein Auskommen finden. Also das sieht man allerorts. Mosambik, brandgefährlich. Äthiopien, brandgefährlich. Also das kann ja immer wieder passieren, dass da
Ja, und es sind ja nicht nur die Landminen, es sind ja auch die Bomblets von den Clusterbomben, also die sind ja mindestens so schlimm. Die sehen ja manchmal auch noch aus wie Getränkedosen und dann heben das die Kinder auf. Ja? Also Splitterbomben oder Clusterbomben sind ein ebenso grausiges Ding wie Landminen. Bei den Landminen kommt halt dazu, dass das eine langfristige Verarmung der Bevölkerung zur Folge haben muss, weil die keine Landwirtschaft betreiben können.
Du kannst ja nicht ein Vieh oder ein Feld anlegen, wo überall die Minen liegen.
Genau.
Ist sehr billig in der Herstellung, könnte man vielleicht auch sagen.
Auch die Clusterbomben.
Ja, und wahnsinnig teuer in der Rekonstruktion.
Ja. Ja. Also zerstören ist, glaube ich, immer leichter. Die Krieg ist ja eine absichtliche Lahmlegung auch von Infrastruktur. Ja. Das heißt, es wird alles, was einem Land ermöglichen würde, sich nachhaltig zu entwickeln, kaputt gemacht. Mhm. Ja. Die Eisenbahnschienen, die Bahnhöfe, die Wasserinfrastruktur. Denken Sie an das Sprengen von Dämmen. Jetzt haben wir es ja gerade wieder erlebt, aber Sprengen von Dämmen ist ein Klassiker in der Kriegsführung. Ja. Und Flüsse umleiten in der chinesischen Kriegsführung auch. Also da geht es ja nicht darum, ob dann vielleicht tausende Leute ertrinken, sondern
das wird einkalkuliert, oder?
Das ist ein
Seiteneffekt
genommen. Ja. Ja. Und das können Sie sich alles nur deswegen leisten, weil fossile Energie das ermöglicht. Also so viel Sprengstoff und so viel billige, Sie haben es gerade gesagt, billige Bombenherstellung ist ja nur möglich, weil die fossile Energie so billig ist. Ja? Ein solartechnisch geführter Krieg wäre, glaube ich, auch teuer. Ja, ohne Öl und Gas und bis zu einem gewissen Grad Kohle wäre diese Spur der Verwüstung überhaupt nicht möglich. Klar, Kriege produzieren auch massive Treibhausgasemissionen und es gibt Bodenvergiftung, es gibt Wasservergiftung und das hält alles ziemlich lang. Was ich noch sehe, ist, dass Kriege wie jener in der Ukraine die Bekämpfung der Klimakrise zurückdrängen. Plötzlich sind alle möglichen Optionen irgendwie möglich, die vorher nicht so politisch priorisiert waren. Die politische Priorisierung der Klimakrise ist der politischen Priorisierung des Ukraine-Kriegs in Europa gewichen. Und Europa ist eigentlich ein Vorreiter der Klimapolitik. Und wenn die ausfallen, dann ist das schon irgendwie dramatisch. Ja? Sie müssen auch denken, Feuchtgebiete werden verwüstet. Die biologische Vielfalt ist extrem gefährdet durch Kriege. Und ich bin voller Bewunderung für Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, die haben EcoAction Ukraine, das kennen Sie vielleicht, das ist eine kleine NGO, die auf einer Karte im Internet auch dokumentieren, wo überall militärische Altlasten für die Umwelt entstehen. Ich habe gestern nachgeschaut, 1119 Spots, Orte, wo eine Langzeitbelastung zu erwarten ist, gibt es schon.
Und es ist zu befürchten, dass da noch viele dazukommen, wenn man jetzt die Nachrichten verfolgt und hört.
Ja.
Ich habe zwei Fragen und eine kleine Anmerkung, auch in der Vorbereitung auf heute. Also in Friedenszeiten gehen 5% der CO2-Emissionen auf das Militär zurück. Dass das sprunghaft ansteigt in einem bewaffneten Konflikt, kann man sich vorstellen. Sie haben jetzt sehr eindrucksvoll geschildert, dass eine Kriegsführung, wie wir sie sehen, und ich will gar nichts erkennen, weil Gott sei Dank kenne ich nur die Auswirkungen Kraft meines Berufs, nur möglich ist aufgrund der Zuverfügungstehung von diesen fossilen, also von Erdöl und Erdgas, let's name it. Das heißt, wenn uns eine Energiewende gelänge in Europa, und wir wirklich komplett umstellen auf erneuerbare Energien, hieße das dann auch, dass die Waffenindustrie nicht mehr die fossilen Energien benutzt? Weil davon habe ich noch nichts gehört, weil eigentlich wäre das ja das Aus für diese Art der Kriegsführung, über die wir gerade sprechen müssen, auch aus sehr aktuellem Anlass.
Also erstens einmal geht es ja um Netto Null, das heißt, wir müssen so viele Treibhausgas-Sammeltechnologien haben, dass wir uns einige Technologien leisten können, die nach wie vor emittieren. Ja? Ich möchte Ihre 5% aber zunächst einmal in einen Kontext stellen. Ja? Die weltweite Düngerherstellung braucht 1%. Mhm. Ja? Also bei 5% klingt irgendwie wenig, aber das wären 5 wunderbar einsparbare Prozent und da haben wir noch nicht von Kriegen geredet, wie Sie sagen. Ja? Also ich glaube, dass wir uns Krieg in einer auf solartechnologischer Basis existierenden Zivilisation nicht leisten sollten, weil die solare Energie eine ist, die zwar in großer Menge zur Verfügung steht, die aber auch nicht ohne Nebenwirkungen daherkommt. Ja, es ist ein Flächenverbrauch. Und die Geopolitik, die Machtverhältnisse ändern sich entsprechend. Wer besonnte Fläche hat, hat dann mehr Energie und kann anders agieren. Allerdings sind die materiellen Anforderungen an Solarzellen ja auch sehr groß. Das heißt, die Länder, die jene strategischen Ressourcen dann besitzen, aus denen man Solarzellen macht, die haben dann einen Vorteil. Also davor, glaube ich, haben auch viele Angst, vor dieser geopolitischen Veränderung durch einen Ausstieg aus der fossilen Energie.
Vor allem, es wäre in keinem Fall Europa.
Nein, aber Europa ist es sowieso nicht.
Sowieso nicht, aber es ist, wir verschieben quasi eine Abhängigkeit aus dem Mittleren Osten, dann weiter nach Osten in Richtung China, die ja heute schon die gesamte Technologie in Händen haben.
Aber vielleicht sollte man noch etwas dazu sagen. Ich glaube, dass man sich auf einen gefährlichen Argumentationspfad begibt, wenn man sich fragt, ob es eine umweltfreundliche Kriegsführung gibt.
Ja, vor allem klingt das sehr zynisch. Für mich als humanitäre Helferin hat das einen zynischen Aspekt.
Ich verstehe, dass Sie es zynisch finden, aber mein Einwand wäre, dann kann man auch nicht über die Genfer Konvention irgendwie reden, ohne sie zynisch zu finden, weil die ja ganz viele Dinge, über die wir gerade schon gesprochen haben, wie Clusterbomben, nicht vorsieht. Ja. Ja? Also ich glaube, dass es gut ist, über Frieden nachzudenken, weil Frieden nämlich 5% Treibhausgase sofort einsparen würde und, wir nennen das immer Co-Benefits, jede Menge Co-Benefits hätte. Bessere Ausbildungschancen für die Menschen, ja, aufzuwachsen ohne Traumatisierung, ohne die Notwendigkeit humanitärer Hilfe. Care könnte wahrscheinlich
andere Dinge machen.
Ganz andere Entwicklungsprojekte machen. Genau. Und da wäre auch viel zu tun, denke ich. Also das ist ja was mich ein bisschen hoffnungsfroh macht, weil wir, wenn wir wollen, dass wir in Frieden ohne fossile Energie leben, dann könnte man auf Leapfrogging hoffen. Leapfrogging, das ist so ein witziger Ausdruck, das heißt eigentlich einen Froschhüpfer machen. Mhm. Ja? Und die fossile Energie hat uns für einige Zeit eine riesige Menge billiger Energie zur Verfügung gestellt. Das ist ein Geschenk des Planeten, mit dem wir ziemlich Schindluder getrieben haben, aber trotzdem ist es ein Geschenk, das uns ermöglicht hat, diese Solartechnologien zu entwickeln. Direkt vom Faustkeil zum Solarpanel gibt es nämlich keinen Weg. Ja. Ja? Also nehmen wir dieses Geschenk der fossilen Energie, lassen wir den Rest, der noch da ist, drinnen und dann können die Staaten des globalen Südens, die sich jetzt entwickeln gerade und solche Technologien brauchen, gleich mit postfossiler Technik arbeiten und brauchen nicht diesen dreckigen Umweg über die fossile Energie nehmen und können gleich in eine saubere postfossile solartechnologische Zivilisation einsteigen.
Also das wäre eigentlich der ideale Froschhüpfer, wenn das denn funktionieren würde. Aber das würde natürlich auch bedingen, dass sehr viele Staaten, zum Beispiel wenn man jetzt an die Sahelstaaten denkt, wo also die Infrastruktur dermaßen schlecht ist teilweise, und das habe ich halt selbst dauernd erlebt, dass man also nicht einmal Strom aus dem Stromnetz hat, sondern dass mit wirklich dreckigsten, minderwertigsten Diesel Riesengeneratoren betrieben werden, damit man überhaupt einen Kühlschrank für Impfstoffe zum Beispiel hat oder auch für ganz banale Dinge für Menschen, die dort leben. Also es würde wunderbar klingen, was Sie sagen, dass man diesen Froschhüpfer macht und sagt, die Fehler quasi, die wir exzessiv betrieben haben, könnten sich manch andere ersparen. Das wird aber von meinen Kollegen und Kolleginnen aus dem, ich sage bewusst sogenannten Süden, teilweise auch total kritisch hinterfragt. Und wenn man bedenkt, dass in vielen afrikanischen Ländern zum Beispiel die Autos, die bei uns nicht mehr zulässig wären, noch gut 10 Jahre weitergefahren werden, das ein Riesenexportgeschäft ist. Das gleiche gilt für alte Textilien, weil ich so oft gefragt werde, na, nehmt Care Kleider, na, auf gar keinen Fall, weil das ist so ziemlich das Schlechteste, was man tun kann, dass man alte Textilien und den ganzen Fußabdruck dann in ein sogenannt armes Land exportiert, dort verteilt. Das ist wirklich ökologischer Wahnsinn. Und die einzigen Industrien, die einigermaßen in vielen dieser südlichen Ländern funktionieren, sind die Textilindustrien, und die macht man dann auch noch kaputt. Das heißt, gut gemeint ist oft nicht gut gemacht.
Das durchzieht die Menschheitsgeschichte.
Und das durchzieht die Menschheitsgeschichte. Ich habe in Vorbereitung auf heute, Sie haben das also wirklich sehr, sehr gut erklärt und dargestellt, und dass man diesen Bereich, also zwei Anmerkungen habe ich noch. Das eine, was wirklich, ich glaube, was auch viele unserer Hörer und Hörerinnen nicht wissen, Sie haben ja schon angesprochen, den exzessiven Anteil, den Einsatz von Dünger, von Kunstdünger. Der wird ja auch in vielen Ländern, im Sahel zum Beispiel, propagiert, dass man sagt, okay, da ist so wenig, da wächst zu wenig, da muss man gentechnisch mutierte Sachen teilweise nehmen, da muss man zusätzlich düngen. Und Dünger in manchen Regionen, wo Konflikte sind, steigt ja der Düngerimport massiv, aber nicht unbedingt, weil die Landwirtschaft den so benötigt, sondern Dünger, Phosphatdünger, enthält Uran. Und ich bin jetzt keine Chemikerin, aber den kann man aus dem Dünger raustun, das Uran, und kann das dann durchaus auch anders nützen. So wie wir auch gesehen haben jetzt im die ganzen Sanktionen, dass teilweise Kühlschränke jetzt in Länder exportiert werden, zuhauf, wo man sich fragt, wieso haben die jetzt so einen hohen Bedarf an europäischen Kühlschränken? Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen. Das sind durchaus Umgehungen eben für nicht zivile Nutzung.
Also da muss man, glaube ich, unterscheiden, was die Menschheit geschafft hat, seit Günther Anders die Gebote des Atomzeitalters geschrieben hat, 1957, ja, wo er gesagt hat, bring das notwendige Maß an Angst auf. Und wir wollen eigentlich angstlos leben, aber ich glaube, er hat recht. Das notwendige Maß an Respekt vor der Möglichkeit der Auslöschung der Menschheit durch nukleare Kriege ist uns aufgegeben. Man kann nicht mehr können, wir werden es nie loswerden. Das ist, diese Büchse der Pandora ist offen und da kann man den Deckel nicht mehr drauf machen. Jetzt gibt es in diesem Bedrohungsszenario, haben jene Staaten, die damit angefangen haben, nämlich die USA und damals die Sowjetunion, ein Regularium miteinander mit der UNO erfunden, dass die Anzahl der Staaten, die nukleare Waffen haben können, sehr begrenzt. Ja? Und das ist diese Non-Proliferation-Idee, also es darf sich nicht ausbreiten. Das hat aber manche Staaten nicht davon abgehalten, ein Atombombenprogramm zu haben, das sie nicht legal betreiben. Wenn es reguliert ist, dann weiß die IAEA von jedem Gramm Plutonium, wo das ist. Das
ist die internationale Atomenergiebehörde, die einen Sitz, glaube ich, auch in Wien hat.
Die sitzen in Wien, ja.
Und einer dieser Staaten, um den es da ja immer wieder geht, ist der Iran zum Beispiel. In dem
ja, wobei, also ich hätte mehr Angst vor Indien und Pakistan, weil die haben nämlich schon jede über 100 Bomben. Also ich glaube 140, 150
ungefähr. Also es gibt mehr Atommächte, als wir glauben.
Oh ja, und Nordkorea hat wenige, ja, aber Pakistan und Indien haben jeder mindestens 150. Israel hat auch eine erkleckliche Anzahl, das ist übrigens bei uns ums Eck sozusagen. Ja, also, und Iran hat noch gar keine. Ja, wir sollten vielleicht nicht nur auf
wir
den
fokussieren
Iran,
uns schon, auf wir etwas ja, und das andere blenden wir wohlwollend
ja,
aus.
Ja, so, und wie kommen die Inder an ihr Uran? Ja, die Inder haben nämlich kein Uran auf ihrem Territorium und die machen das mit internationalem Düngerhandel. Das funktioniert so. Ja, da kommen die Schiffe an und interessanterweise genau an dem Hafen, wo die Düngerschiffe anlegen, ganz knapp davon ist die Tritiumfabrik. So, jetzt muss ich sagen, was Tritium
ja, bitte,
ist. Ja,
bitte.
Das muss niemand wissen. Es gibt nämlich zwei Typen von Atombomben. Einfache Bomben, die sozusagen nur die Kernspaltung nützen, die sind auf Uran, hoch angereicherten Uranbasis, HEU, H-E-U, oder Plutoniumbasis. Und dann gibt es noch die Wasserstoffbomben, die sind Fusionsbomben. Die machen das Innere der Sonne nach, aber zu zerstörerischen Zwecken. Und die haben innen eine Kernspaltungsbombe, also die haben alle eine Uran- oder Plutoniumbombe, die dann erst die Energie produziert, damit die Wasserstoffbombe zündet. Und die sind mit Tritium gefüllt. Das ist doppelt schwerer Wasserstoff. Das ist ein Wasserstoffisotop.
Das heißt, Wasserstoffbomben könnte ich aus Dünger herstellen?
Nein, ja, über den Umweg von Uran. Sie können aber auch Spaltbomben herstellen. Ja? Okay. Das mit dem Tritium, warum ich das sage, ist, das Plutonium hat eine Halbwertszeit von ungefähr 25.000 Jahren. Ja. Und deswegen, wenn man so eine Bombe mal gebaut hat, kann man sie eine Weile liegen lassen und sie funktioniert über Jahrzehnte. Eine Wasserstoffbombe hält nur ungefähr 12 Jahre, dann müssen Sie das Tritium erneuern, weil das eine ganz kurze Halbwertszeit von 12 Jahren hat. Das heißt, an den Tritiumfabriken kann man erkennen, ob eine Atommacht, ob sie jetzt irgendwie von dem Vertrag geregelt ist oder nicht, Wasserstoffbomben baut. Und dass die zufällig direkt dort ist, wo diese Düngeraufbereitungsanlage ist, das hat halt manche meiner Kollegen zu der Spekulation veranlasst, dass sich da ein Teil des indischen Atomprogramms aus dem Uran im Dünger bedient. Man will das Uran aus dem Phosphatdünger entfernen, sonst vergiftet man sich auf die Dauer die Felder.
Das
muss man sowieso machen.
Ja.
Phosphat ist ja überhaupt derjenige Düngerstoff, der uns am ehesten ausgehen wird. Den Stickstoff aus der Luft mit dem Haber-Bosch-Verfahren, den kann man ja quasi unbegrenzt machen, aber und Kalium ist nicht das Problem, Phosphat ist das Problem. Und da haben wir keine gute technische Lösung im Augenblick. Ich mache Werbung für Humusmanagement, wie es vor, das ist der Charme der Umweltgeschichte. Wir wissen halt, wie es vorher war. Mhm. Ja? Und wenn Sie heute rausgehen, glauben Sie, die Welt war immer so. Mhm. Ich gehe raus und denke mir, die Welt ist seit 70 Jahren so und sie war vorher ganz anders. Ja? Und dieses ganz andere war ja eine hoch erfolgreiche Landwirtschaft, zum Teil auch hochintensiv. Die chinesische Landwirtschaft war seit Jahrtausenden extrem intensiv mit ganz, ganz ausgeklügelten Nährstoffkreisläufen. Ich sage nur, die Enten auf dem Teich, die sich ja irgendwie in den Teich entleeren, haben damit das Futter für die Karpfen im Teich produziert. Mhm. Rund um den Teich standen die Maulbeerbäume, aus deren Blättern man die Seidenraupen gefüttert hat. Ja? Und dazwischen rannte noch ein Schweindl rum und hat irgendwie sich da bedient. Ja? Das ist eine extrem effiziente, nährstoffoptimierte Landwirtschaft gewesen. Und die haben wir aufgegeben zugunsten des billigen Kunstdüngers.
Monokulturen.
Und dort sollten wir raus.
Und globalisierte Monokulturen.
Also eine, man nennt das Biolandwirtschaft, ich weiß nicht. Ja, das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff für alle Landwirtschaft, beruht auf der Photosynthese. Aber eine Landwirtschaft, die versucht, die Nährstoffe möglichst im Kreis zu führen, ja, ist die Landwirtschaft der Zukunft.
Die natürlich vorhandenen. Ja. Da hatten wir einen sehr interessanten Podcast-Gast, den Herrn Diplom-Ingenieur Wolfgang Palmer, der den Gemüseanbau leitet und der ein ganz großer Verfechter ist, dass man also praktisch mit keinem Dünger, mit Humus, wie Sie das richtig sagen, mit wenig Bewässerung, auch bei uns, wenn man saisonal isst, also weg von der Globalisierung hin zu saisonal und möglichst wenig eingreifen und die Naturressourcen, die da sind, auch nützen. Also da haben wir ein ganzes Gespräch drüber.
Man muss auch sagen, entsprechend essen.
Geführt? Entsprechend essen.
Und ich erzähle eine Geschichte ganz
gerne. Ja,
ich gerne. Ich bin ein Kind dieser Industriegesellschaft, dieser Konsumgesellschaft. Ja. Ich versuche wenig zu konsumieren, aber ich konsumiere ein paar hochklassige Dienstleistungen. Ich gehe nämlich einmal im Jahr zur Gesundenuntersuchung. Das ist eine Hochleistungsdienstleistung. Ja. Und da gibt es immer ein Abschlussgespräch mit dem Arzt und der schaut mich an und sagt zu mir, Sie haben Blutwerte wie ein Baby. Ernähren Sie sich so gesund? Und ich habe zu ihm gesagt, ich bin jetzt seit über einem Jahrzehnt Vegetarierin, stört Sie das im Blut? Und dann hat er gelacht. Ja? Also eine pflanzenbasierte, ausgewogene Kost ist auch gesund und sie macht, also mich zumindest, macht sie auch vom Geschmack her glücklich.
Mhm. Ja, da bin ich also absolut aufgeschlossen. Ich habe jetzt nur an das gedacht, was ich auch oft gesehen habe, dass man zum Beispiel bei den ganzen Landwirtschaftsprojekten, wir haben ja auch Schulgärten und überall dort, wo die Nahrungsmittelerzeugung, und das ist halt in vielen Ländern, wo der Klimawandel einen hohen Einfluss hat, wird die Nahrungsmittelproduktion für die eigene Bevölkerung immer schwieriger. Und vor allem auch, dass die Leute unterschiedliche Sachen essen und nicht nur eins. Also wir wissen das von vielen Ländern der Sahelzone, da wird ein Grundgetreide gegessen. Und das ist es. Also die wenigsten essen Gemüse und ausreichend. Wir haben ja auch diese Vielfalt, auch wenn wir sagen, wir müssen saisonal essen, haben wir trotzdem noch viel mehr Sachen, als zum Beispiel in einem Land wie Mali oder Niger in Westafrika überhaupt wachsen. Und wenn man dann im Zuge eines Schulgartens zum Beispiel Dinge anbaut, die in der Region nicht so wahnsinnig bekannt sind, dann werden die auf dem Markt verkauft, wenn es einen Abnehmer gibt, oder weiter weg verkauft, aber selber nicht gegessen. Auch wo schwierige, prekäre Situationen sind. Deshalb habe ich jetzt kurz innegehalten in unserem Gespräch und mir gedacht, ja, das klingt, und wir haben ja auch das Privileg, nicht nur, dass wir eine Gesundheitsuntersuchung machen können, sondern dass wir, wenn wir das möchten und uns auch ein bisschen anstrengen, Wahnsinnsausbildungen machen können und über einen enormen Wissensschatz verfügen. Also wir sind ja da wirklich... Das ist halt nicht überall.
Aber, also, in die Südkorea, ja, ist ja eines von den Ländern, an denen man sehr schön anschauen kann, wie von einer Agrargesellschaft das in die Industriegesellschaft hinein eigentlich gestoßen wird, das Land. Ja. Und was kommt da? Naja, da kommt natürlich auch Fast Food. Ich sage jetzt keinen Namen, weil es ist ziemlich egal, weil jedes Fast Food gleich schlecht ist.
Ja, hochverarbeitete Lebensmittel.
Höchst verarbeitete Lebensmittel. Ja. Und die Obesity Rate, also die Rate an Übergewicht in diesen Ländern, die da fossilisiert werden, die steigt rapide an mit den ganzen damit verbundenen Gesundheitsproblemen. Und jetzt sage ich Ihnen was, wenn wir den Leuten das Fastfood einreden können, dass sie das wollen, was auch nicht bei ihnen wächst, auch nicht in ihrem Schulgarten, dann denke ich mir, das könnten wir schon schaffen, dass wir auch für das, was sie selbst im Schulgarten wachsen lassen, Werbung machen. Es darf ja durchaus gut schmecken.
Ja, Sie haben absolut, also ich bin absolut bei Ihnen, aber das, was man halt sieht, ist, dass nicht nur in Südkorea, auch in Äthiopien Kinder, die in Addis Abeba leben und aus reichen Familien sind übergewichtig. Also da schlägt natürlich auch die gesamte Marketingmaschine zu. Und ich habe noch das, ich war vor 2 Wochen auf globalen Meetings in Marrakesch und das, was am besten besucht war, am späten Abend, war eine der großen Fastfood-Ketten und nicht von Touristen, sondern durchaus von Einheimischen. Also es wird auch ein bisschen wahrgenommen, als wir machen jetzt euren Lifestyle ein Stück weit nach und gönnen uns das auch. Und dass wir halt schon wissen, dass das eben nicht so gescheit ist, wenn man sich primär höchst verarbeitet ernährt. Das ist auch in China ein Thema, nicht nur in Südkorea.
Aber wenn wir mit dem Marketingbudget, das eine solche Kette hat, Slow Food und Food Sovereignty bewerben könnten, dann würden die Leute auch in unseren Food Sovereignty Laden am Abend kommen und dort essen.
Absolut, die Bewegung gibt es
Und ich finde sie super. Also ich meine, ich bin ja verschrien als Cassandra, weil ich das sehe, dass diese Konsumgesellschaft, die auf globaler Ungleichheit aufgebaut ist, so extrem kurzlebig ist und dass wir in einer militarisierten Welt leben. Darüber kann ich lang reden. Ja? Aber Slow Food und diese ganze Idee von Food Sovereignty, das ist die richtige Richtung. Und ich glaube auch, dass in vielen Gegenden eine Diät, in der auch Fleischanteile drinnen sind, durchaus eine ökologische Diät sein kann. Was nicht geht, ist dieser Wahnsinn der Massentierhaltung, gegen den sich eine ganze junge Generation ja inzwischen auch wendet. Ja?
Absolut.
Und das ist einer der Kritikpunkte, die ich an diesem in den Entwicklungskreisen sehr verbreiteten Buch vom Hans Rosling habe, dieses Factfulness. Ich weiß, das ich kennen Sie das, natürlich. Ja. Und der schreibt, dass wir die Welt so wahrnehmen sollten, wie sie ist, und er erzählt eine Geschichte, in der uns über die letzten 100 Jahre es gelungen ist, dass es immer besser wird. Ja? Und er sieht da drinnen nicht die übergewichtigen, Fastfood-ernährten Kinder von Addis Abeba, ja? Und was er noch nicht sieht, und das ist die fundamentale Kritik, die ich daran habe, ist, dass wir, um diese Entwicklung zu ermöglichen, die fossile Energie gebraucht haben. Und im Endeffekt, das, was dem Factfulness-Buch fehlt, ist der Fakt, dass wir das, was er da beschreibt, mit der Klimakrise bezahlen.
Genau, das ist nämlich jetzt etwas, das global ein Top-Thema ist und wo also wirklich viel darüber auch gestritten wird. Es gibt ja auch Menschen, die das total wegschieben wollen, aber wir haben einfach mit allem wahnsinnig übertrieben. Das muss man schon auch sehen. Und wenn man jetzt erkennt, dass also gewisse Dinge einfach so nicht mehr gehen, und Sie haben das sehr schön beschrieben, wie Sie gesagt haben, die Erde hat uns das Fossile ermöglicht, jetzt kommt einfach die nächste Stufe. Man könnte es ja auch ideologiebefreit so anschauen und sagen, so, das haben wir jetzt gehabt und jetzt versuchen wir etwas Neues und etwas, das uns allen gut tun wird. Also das ist etwas, und das ist ja letztendlich, ich meine, bei der humanitären Arbeit von CARE, wir haben ja nicht nur humanitäre Projekte, das ist circa 60%, kann man sagen, weil halt die Anzahl der Kriege und Krisen im Steigen begriffen ist. Aber dann, wenn wir die Möglichkeit haben, und das sind ja nicht Leute wie Sie, Frau Professor, oder ich, das sind Kollegen und Kolleginnen von uns, die dann aus den Ländern, wo das gemacht wird, Wissenschaftler sind und sagen, was braucht man, was macht man. Unsere ganzen sogenannten Entwicklungsprojekte, wo dann halt die Schulgärten und all diese Geschichten zum Tragen kommen, da geht es ja dann wirklich um transformative Veränderungen gesellschaftlicher Natur, die natürlich immer von der jeweiligen Gesellschaft selber ausgehen müssen. Bitte niemand wartet drauf, weltweit ist mir noch nie unterkommen, dass irgendjemand sitzt und wartet, was eine NGO macht oder nicht macht, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die Wissenschaftler, Sozialarbeiter, Gender-Experten, Landwirtschaftsexperten sammeln und mit den Geldern, die wir dann den Ländern zur Verfügung stellen, durch die Europäische Union, durch die österreichische Bundesregierung, durch engagierte Spender und Spenderinnen, wie unsere Hörer und Hörerinnen, ermöglichen wir Pilotprojekte oder Projekte einfach, die wirklich das Leben verbessern, weil darum geht's. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt Flüchtlingen hilft, einfach zu überleben. Das ist schon wichtig und notwendig, aber das ist noch nicht das Leben. Also auch Hilfe muss nachhaltig werden, wenn sie wirklich greifen soll. Und es geht eigentlich gar nicht um Hilfe, sondern es geht ums Anstoßen von Möglichkeiten, eine Rückbesinnung auch auf Lokales, ohne das Globale komplett außer Acht zu lassen, denn wir haben ja natürlich auch viele Verbindungen zur Wirtschaft, das wird es nicht mehr spielen, dass die Wirtschaft sich komplett entglobalisiert, sondern wir müssen neue Wege finden, wie das nebeneinander existieren kann.
Ja, und ich glaube, dass die großen Umweltprobleme, die nie genannt werden, sind Korruption. Korruption ist die Wurzel der allermeisten Umweltprobleme. Mhm. Und ich glaube, dass der Kampf gegen Korruption ein Kampf um eine lebenswerte Welt für alle ist. Also das ist ein Kampf, den ich mir wünschen würde, dass die im Entwicklungskontext arbeitenden NGOs noch mehr auf ihre Schultern laden, wobei das ein ganz, ganz schwieriger Kampf ist. Also Umweltkriminalität ist ein Riesenthema. Und da gibt es inzwischen doch Ansätze, glaube ich, bei der UNO, dass sich Umweltkriminalität und Ökozid, dass diese Themen überhaupt jetzt einmal in die Gesetzgebung hineingedacht
und
werden.
Dokumentiert ja, werden und auch als Verbrechen an der Menschheit dargestellt werden. Die UN hat auch den Begriff Klimaflüchtling. Mhm. Machen wir es konkret, was man damit meint. Es geht um Schürfrechte, es geht um Abholzungen, es geht um nicht regulierte Minen, Abbau für besondere Erze, die wir alle in unseren Handys haben. Also wer jedes Jahr ein neues Handy hat, geht auch nicht unbedingt wahnsinnig umweltbewusst mit unseren Ressourcen um. Also, weil Sie sagen, Korruption, absolut, aber wir als NGOs stoßen da wirklich an Grenzen, das muss ich auch ganz klar sagen, weil wir, auch wenn wir eine globale NGO sind, in den Ländern, wo wir arbeiten dürfen, sind wir zu Gast. Und da ist es natürlich, man kann verschiedene Anmerkungen machen, aber sehr, sehr dezent, da muss man auch ganz realistisch sein, denn sonst, und das ist vielleicht das Abschlussthema, denn sonst schließen sich die sogenannten humanitären Spaces wo man für die Zivilgesellschaft noch etwas bewirken kann. Und gerade in bewaffneten Konflikten, wir haben noch nie so viel wie in den letzten 10 Jahren über humanitäre Korridore berichtet. Es sind noch nie so viele Menschen im humanitären Einsatz, auch lokale und internationale, wirklich getötet worden, weil man sich einfach nicht mehr so an die Spielregeln des humanitären Rechts hält. Haben Sie da irgendeine Antwort drauf, warum das so ein bisschen flapsig, das wird einfach unter den Tisch gewischt? Ja?
Also ich bin ja eigentlich Expertin für die Vergangenheit und nicht für die Zukunft. Ja? Aber ich glaube, dass ein Grund dafür schon ist, dass die Welt zunehmend militarisiert ist. Also es gibt ja verschiedene Typen von Militarisierung. Ja. Es gibt irgendwie schlichte Militärregierungen, die machen ihnen das Leben sowieso sehr schwer. Ja. Dann gibt es diese zivil-militärischen Regierungen, in denen aber sehr ein großer Einfluss ist. Dann gibt es Militärdiktaturen und dann gibt es zivile Staaten mit einer militarisierten Agenda. Das sind die häufigsten und ich glaube, dass sie zunehmend in zivile Staaten mit einer militarisierten Agenda geraten, in denen humanitäre Hilfe einfach kein wichtiges Thema ist. Die denken nicht über Verhandlungen nach, sondern über Sicherheit, Anführungszeichen, lieber schnell entscheiden statt gut, ja, weniger Informationskanäle, Aufrüstung statt Diplomatie, ja, und eben Priorisierung dieser Militäragenda gegenüber allen anderen Agenden, sowohl der Umweltagenda als auch der humanitären Agenda. Und Eisenhower hat das 1963 schon den militärisch-industriellen Komplex genannt. Überlegen Sie mal, das ist jetzt ja, irgendwie ist 60 Jahre her. Das jährt sich heuer zum 60. Mal. Ja. Und dieser militärisch-industrielle Komplex, der breitet sich aus. Und er hat das damals gesagt, dass die Gefahr für die Demokratie ist, wenn diesem Komplex die Macht zunehmend zuwächst. Das sehen wir in den USA.
Das sehen wir jetzt.
Das sehen wir in Russland, das sehen wir überall. Und das macht Ihre Arbeit schwer und meine irgendwie auch nicht leichter.
Frau Professor Wini-Watter, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Umso wichtiger ist es, dass Wissenschaftlerinnen wie Sie mit Ihrem Engagement, mit Ihrem umfassenden Wissen Ihre Stimme erheben. Und das unterstützt auch die Arbeit von globalen NGOs wie CARE. CARE Österreich dankt Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich für das Gespräch Zeit genommen haben und alles Gute für Sie. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Es war mir eine große Ehre, bei Ihnen zu Gast zu sein.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.